SWR aktuell Infodate am Morgen
mit Andreas Bönisch. Guten Morgen. An einem Mittwochmorgen nach einer tropischen Nacht, gerade in den Städten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz, hat sich die Luft nach dem Tag mit den schweißtreibenden Temperaturen gestern nicht so richtig abgekühlt. Es blieb oft über 20 Grad warm. Gestern war der bislang heißeste Tag des Jahres in Deutschland, auch bei uns im Südwesten. Die höchsten Temperaturen wurden in Baden-Württemberg in Bühl im Kreis Rastatt und in Rheinland-Pfalz in Koblenz gemessen. In beiden Städten war es 39,1 Grad heiß. Und an diese heißen Sommer werden wir uns wohl gewöhnen müssen. Die Weltwetterorganisation rechnet nämlich für die nächsten Jahrzehnte immer öfter mit Hitzewellen. Katrin Hondl.
Mindestens bis zum Jahr 2060 werde der Trend zu solchen Extremwetterphasen anhalten, und zwar unabhängig vom Erfolg der aktuellen Klimaschutzbemühungen, sagte WMO-Generalsekretär Peter Ritalas in Genf. Und die aktuellen Temperaturen würden uns in den kommenden Jahrzehnten noch mild erscheinen, so Talas, denn die Hitzewellen würden nicht nur häufiger, sondern auch immer heftiger werden. WMO und Weltklimarat warnen schon seit vielen Jahren davor, dass durch den menschengemachten Klimawandel Extremwettersituationen zunehmen. Als in den 1980er Jahren der Weltklimarat gegründet wurde, hätten die meisten Leute nicht an diese Szenarien geglaubt, so der WMO-Chef. Nun hoffe er, dass die aktuelle Hitzewelle ein Weckruf sei für viele Regierungen sowie die Wählerinnen und Wähler in demokratischen Staaten. Ein Weckruf für mehr Klimaschutz. Ein Ende der aktuellen Hitzewelle sieht die Weltwetterorganisation vermutlich in der Mitte der kommenden Woche. Allerdings könne es auch nicht die letzte heiße Phase in diesem Sommer sein, sagte ein WMO-Experte. Es sei schließlich erst Mitte Juli.
Durch Hitze und Trockenheit könnte bei uns auch das Wasser knapp werden. Der Städte- und Gemeindebund erwartet, dass manche Regionen in Deutschland künftig mit geringerem Wasserverbrauch leben müssen. Das hat Verbandschef Gerd Landsberg den Funke-Zeitungen gesagt. Landsberg geht zwar nicht davon aus, dass es in den kommenden Jahren eine deutschlandweite Wasserknappheit geben werde. Regional werden sich Bevölkerung, Städte und Gemeinden bei Knappheit aber einschränken müssen. Zum Beispiel, indem öffentliche Parks und private Gärten weniger bewässert werden. Neben Hitze und Dürre ist eine mögliche Gaskrise das Thema bei uns. Die Ostsee-Pipeline Nord Stream 1 wird ja zurzeit planmäßig gewartet, bis morgen noch. Nun hat Russlands Präsident Wladimir Putin am Rande des Dreiergipfels in Teheran mit den Staatschefs aus Iran und der Türkei angekündigt, dass Deutschland über diese Pipeline wieder mit Gas beliefert werden soll. Der Energiekonzern Gazprom werde seine Verpflichtungen erfüllen, sagte Putin. Allerdings warnte er vor weiter sinkenden Gaslieferungen über Nord Stream 1 und begründete das mit der in Kanada reparierten Siemens-Turbine. Steffi Linkscheid.
Sollte Russland die Turbine nicht zurückerhalten, drohe Ende Juli die tägliche Durchlasskapazität der Pipeline deutlich zu fallen, so Putin. Kanada und Deutschland haben sich bereits auf die Rückgabe der Turbine geeinigt. Laut Putin hat Gazprom dazu aber noch keine Unterlagen bekommen. Seit Juni hat der russische Staatskonzern die Gaslieferungen schon mehr als halbiert. Deutschland und Italien sehen die Reduzierungen als politisch motiviert an.
In Baden-Baden gibt es im Moment einen Stromausfall. Nach Angaben des Landratsamtes ist ein großer Teil des Stadtkreises betroffen, auch die Notrufe und die Ampelanlagen. Die Stadtwerke arbeiten daran, die Störungen zu beseitigen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute früh kann es am Hochrhein und im Südschwarzwald lokal Schauer geben. Ansonsten scheint in den restlichen Landesteilen von Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz die Sonne. Es wird schwülwarm heute bei 26 bis 36 Grad. Im Laufe des Nachmittags bilden sich dann Schauer und kräftige Gewitter. Lokal besteht Unwettergefahr mit Starkregen, Hagel und Sturmböen.
SWR aktuell Service.
Diese Hitze, die macht uns ganz schön zu schaffen. Gestern war ja der bislang heißeste Tag dieser Woche. Und wer draußen arbeitet, der muss wirklich was aushalten können bei diesen schweißtreibenden Temperaturen. Genauso geht es auch den Tieren in der Natur. Die haben allerdings vielerlei Strategien entwickelt, um sich vor der Hitze zu schützen. Stefanie Peik berichtet.
Was Menschen gut tut, lieben auch viele Tiere.
Einfach mal abtauchen.
Flache Wasserschalen werden von Vögeln oft als Planschbecken genommen. Hirsche baden gerne mal in einem Waldsee. Nicht immer ist ein Pool um die Ecke, darum setzen viele Arten auf Kühlung durch Verdunstung.
Natürliche Klimaanlagen.
Schwitzen wie Menschen können nur sehr wenige Tiere wie Menschenaffen und Pferde. Ihre Schweißdrüsen geben Wasser ab, wenn das verdunstet, wird die Haut gekühlt. Hunde aber haben fast keine Schweißdrüsen. Dafür hecheln sie und verdunsten Wasser über ihre lange Zunge. Andere Tiere sorgen für Verdunstungskälte, indem sie Speichel über ihren Körper verteilen, Flughunde etwa oder Riesenkängurus. Auch Wasser im Kot kann kühlen, darum beschmiert der Storch seine Beine damit. Etwas anrüchig, aber wirksam. Manche Arten haben
körpereigene Hitzeableiter.
Dumbo hin oder her, zum Fliegen taugen Elefantenohren nicht. Dafür können die Elefanten über ihre gut durchbluteten Ohren viel Wärme abstrahlen. Auf diese Methode baut auch der Wüstenfuchs, dessen Kopf besteht vor allem aus hitzeableitenden Ohren. Kühe nutzen für diesen Zweck ihre Hörner.
Gute Lüftung ist alles.
Wird's im Bienenstock zu heiß, werfen die Arbeiterinnen die Ventilatoren an und fächern mit ihren Flügeln die warme Luft nach draußen. Wenn die Sonne richtig knallt, hilft natürlich auch ein schattiges Plätzchen.
Cool locations.
Das afrikanische Borstenhörnchen hat immer einen Sonnenschirm dabei, seinen eigenen buschigen Schwanz. Wüstenschildkröten, Skorpione und Schwarzkäfer graben sich tagsüber einfach im Boden ein. Manche Schlangen und Echsen fallen im dunklen Versteck in einen Sommerschlaf und warten auf bessere Zeiten. Auf die Spitze treiben's winzige achtbeinige Tiere, die im Wasser leben oder im Moos sitzen, die sogenannten Bärtierchen. Bei extremer Hitze und Trockenheit stellen sie den Stoffwechsel ein und versetzen sich in einen todesähnlichen Zustand. So können sie auch extreme Umweltbedingungen überdauern. Eine Methode, die ausdrücklich nicht zur Nachahmung empfohlen wird.
Tiere in der Natur haben also allerlei Strategien entwickelt, wie sie mit der Hitze umgehen. Haustiere sind da erfahrungsgemäß ein bisschen weniger selbstständig. Vor allem bei Hunden und Katzen muss man aufpassen, dass die keinen Hitzeschlag bekommen. Wie man den erkennt und wie man vorbeugen kann, das erklärt Carla Richter aus der SWR-Wissenschaftsredaktion.
Bei Hunden merkt man das an sehr starkem Hecheln und Unruhe. Wirklich lebensbedrohlich wird es, wenn der Hund sehr langsam reagiert und sehr flach atmet. Ganz klare Warnsignale sind Erbrechen, Gleichgewichtsstörung, Zittern und Bewusstlosigkeit. Bei Katzen sieht's etwas anders aus. Man merkt, dass sie unter der Hitze leiden, wenn sie unruhig auf und ab gehen, ihre Körpertemperatur sich erhöht oder sie sogar stark hechelnd auf dem Bauch liegen. Dann sollte man unbedingt sofort zum Tierarzt fahren. Bei älteren Tieren oder Tieren mit Vorerkrankungen sollte man besonders gut Acht geben und regelmäßig nach ihnen sehen. Am besten verfüttert man zurzeit auch eher Nassfutter als Trockenfutter. Das bringt nochmal mehr Flüssigkeit in den Kreislauf des Tieres. Von zu viel Leckerlis, Kühlpacks oder Eiswürfeln raten Tierärzte ab. Das kostet, ähnlich wie bei Menschen, das Tier eher Kraft und Energie und bringt nicht wirklich Abkühlung. Kalte Getränke lassen nämlich unseren Körper und auch den Körper der Tiere Wärme produzieren, damit die Flüssigkeit Körpertemperatur erlangt. Also lieber nichts Kaltes für das Haustier.
Informationen von Carla Richter waren das.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Die Europäische Union hat einen gemeinsamen Markt für Strom. Der Gasmarkt ist allerdings zersplittert. Da wirtschaften die Mitgliedstaaten bislang weitgehend alleine vor sich hin. Das will die EU-Kommission ändern. Dafür legt sie am Mittag einen Gasnotfallplan vor. Alexander Göbel erklärt die Eckpunkte dieses Plans.
Ja, in dem Entwurf der Kommission geht es vor allem ums Sparen beim Gasverbrauch. Büros, öffentliche Einrichtungen und kommerzielle Gebäude sollen ab Herbst bis maximal 19 Grad beheizt werden. Außerdem sollen die Mitgliedstaaten bei ihren Industrien dafür werben, auf alternative Energiequellen umzusteigen, soweit es geht. Das Herunterfahren von Kraftwerken womöglich zu verschieben oder auf die Atomkraft umzustellen, das steht in dem Text des Entwurfs so drin. Dritter Punkt ist der Appell an Solidarität. Die Mitgliedstaaten sollen sich gegenseitig helfen, wenn es Engpässe gibt, damit es unter den Europäern mit dem Gas anders läuft als zum Beispiel zu Beginn der Corona-Krise vor 2 Jahren.
Wie geht es dem Wald in Rheinland-Pfalz? Die offizielle Antwort auf diese Frage gibt alljährlich der Waldzustandsbericht. Und um den für dieses Jahr zu erstellen, werden in den kommenden Wochen in ganz Rheinland-Pfalz rund 4000 Bäume auf Schäden untersucht. Heute geht's los. Martin Thiel.
Die Forstleute erfassen bei der Waldzustandserhebung Dürreschäden, Fraßschäden von Insekten sowie Pilzbefall. Auch die Baumkronen werden begutachtet. Sind sie dicht oder nicht? Haben sich die Blätter oder Nadeln verfärbt? Jedes Jahr werden die gleichen Bäume untersucht, um festzustellen, wie sich der Zustand verändert hat. Die Ergebnisse der beiden vergangenen Jahre waren erschreckend und zeigen, wie der Klimawandel den Wäldern schadet. Seit Beginn der Waldzustandserhebung vor rund 35 Jahren waren noch nie so viele Bäume krank oder abgestorben. Auch in diesem diesem Jahr erwarten die Forstleute keine Besserung. Der Niederschlag in den zurückliegenden Wintermonaten reichte nicht aus, um die Sommertrockenheit aus den beiden letzten Jahren auszugleichen.
In Empfingen am Rande des Nordschwarzwaldes wird am Mittag ein neues Observatorium eingeweiht, das Kepler-Observatorium. Von dort aus wollen die Wissenschaftler den Weltraumschrott beobachten. Warum das wichtig ist, erklärt Pascal Kiss aus der SWR-Wissenschaftsredaktion.
Aktuell gibt es geschätzt über 1 Million Schrottteile, die gerade um die Erde kreisen, und das wird immer mehr. Ja, und die Trümmer, die werden jetzt nicht nur für die Satelliten zum Problem, sondern auch für die Besatzung der internationalen Raumstation. Über 20 Mal musste die ISS, die Raumstation im All, schon mal ausweichen. 2019 mussten die Astronauten, Astronautinnen auch schon mal in die Notfallkapsel, weil ein Schrottteil zu spät entdeckt wurde. Zum Glück ist aber nochmal alles gut gegangen. Das neue Kepler-Observatorium soll helfen, die Schrottteile in Zukunft noch besser zu überwachen. Dabei hilft eine Lasertechnik, mit der dann die Entfernung zu den Schrottteilen genauer bestimmt werden kann. Und so kann man dann auch die Flugbahn besser berechnen.
Es ist Sommer, auch in der Politik. Der Bundeskanzler ist im Urlaub im Allgäu. Und was machen die Mitglieder seines Kabinetts? Die weiterarbeiten? Nun, die besuchen Zweigstellen.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Bundesinnenministerin Nancy Faeser macht heute einen Stopp bei den Oberfahndern von Polizei und Geheimdiensten aus Bund und Ländern, die in Berlin einen gemeinsamen Treffpunkt haben. Anmerkungen dazu von Evi Seibert.
Das Zentrum hat die etwas sperrige Abkürzung GTAZ für Gemeinsames Terrorismusabwehrzentrum. Da sollen möglichst alle relevanten Informationen der verschiedenen Geheimdienste und Polizeistellen zusammenfließen, um schnell und tatkräftig handeln zu können, wenn Terrorgefahr droht. In den letzten Jahren ging solche Gefahr überwiegend von Islamisten oder von extrem rechten oder linken Gruppierungen aus. Aber seit neuestem rücken auch Herr Müller und Frau Meier ins Blickfeld der Terrorfahnder. Es gibt eine neue Gruppe, die weder besonders rechts noch besonders links ist, die vor allem einfach dagegen ist. Gegen Flüchtlinge, gegen Corona, gegen Masken, gegen die da oben, demnächst vielleicht dann gegen Sanktionen, gegen Energiesparen oder gegen Klimaschutz. Eigentlich völlig egal, was drüber steht, Hauptsache dagegen. Das kann natürlich jeder für sich so entscheiden und auch fleißig gegen alles demonstrieren. Nur auch Herr Müller und Frau Meier werden dabei leider immer öfter radikalisiert. Und manche unter ihnen werden auch gewalttätig. Wegen Maskenpflicht wurde an einer Tankstelle in Rheinland-Pfalz schon ein Mord begangen. Politiker werden im Netz und sogar vor ihrem eigenen Zuhause fast täglich bedroht. Zumindest in dieser Hinsicht könnte uns ein heißer Herbst bevorstehen, auch ohne Heizung.
Anmerkungen von Evi Seibert.
SWR aktuell Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten. Morgens, mittags und abends.